Seid ihr bereit, im Leben aus Glauben einen Schritt weiterzugehen? Okay. Ich auch. Heilungsgottesdienst ist üblicherweise ein Gottesdienst gefüllt mit Erwartung, und das ist gut. Wobei die Erwartung manchmal auch auf die Methodik gerichtet ist, und das ist nicht immer hilfreich. Die Einleitung heute von Iris und auch eben von Siegfried war ja fantastisch, um über Heilung zu reden, um Glauben aufzubauen auf mehr als das, was wir bisher vielleicht schon hatten oder erlebt haben. Es gibt verschiedene Formen von biblischer Heilung, die alle ihren Platz haben und die wir hier auch alle immer und immer wieder und abwechselnd einsetzen. Eins davon ist zum Beispiel, ein Wort der Erkenntnis weiterzugeben, was auch heute hier geschehen ist. Man spricht etwas aus, was man vom Heiligen Geist in irgendeiner Form, und auch da gibt es verschiedene Wege, wie das zu einem kommen kann, empfangen hat. Und die Heilung geschieht einfach, indem man es ausspricht und die Person, die es betrifft, zum Beispiel aufsteht und in irgendeiner Form reagiert und ihren Glauben Ausdruck verleiht. Dann gibt es Leute, die haben besondere Gaben. Siegfried ist zum Beispiel jemand, ich nenne ihn unseren Heilungsevangelisten, weil er definitiv eine Gabe hat. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erlebt habe, dass irgendwo ein Bein oder ein Arm nicht ausgewachsen ist, wenn er gebetet hat. Es passiert einfach immer oder sagen wir mal 90-95%. Und es ist amazing, es ist nicht normal, in Anführungszeichen. Wie viel es nicht normal ist, dass jemand sein Hörgerät nicht mehr braucht, nachdem Siegfried gebetet hat, ist nicht normal in dieser Welt. Aber wir leben in einer übernatürlichen Welt. Da passieren Dinge, die über dem Natürlichen passieren. Wir Ehrenärzte, wir freuen uns über all die guten Dinge, die uns Medizin und Ärzte bringen. Aber doch kommen die oft an die Grenze, wo sie sagen müssen, wir können hier nichts mehr tun. Ich erinnere mich, John Osteen ist inzwischen schon einige Jahre beim Herrn. Er predigte mal über Heilung und sagte, letzte Woche kam mein Sohn zu mir. Und sein Sohn ist Arzt, praktizierender Arzt. Und er sagte, Papa, du hast neulich gepredigt, Christus wäre unser Arzt. Bitte sag das nie wieder. Und er sagte, John, warum? Was ist das Problem? Er sagte, das ist einfach deswegen. Ich bin Arzt. Und ich weiß, wie schnell wir an unsere Grenzen kommen. Wir können oft nicht heilen. Wir können oft nur Dinge versuchen zu halten, wie sie sind. Zu betäuben, Schmerzen zu betäuben. Wir können hier und da was wegschneiden, aber oft können wir gar nichts mehr tun, außer den Leuten sagen, sorry, aber ihr Leben ist zu Ende oder sie müssen hiermit leben. Und das ist nicht Jesus. Jesus muss nicht zu den Leuten gehen und sagen, sorry, ich habe alles versucht, wir sind hier an der Grenze, ich kann hier leider nichts mehr tun. Bitte nennen Jesus nicht mehr Arzt, nennen Jesus Heiler. Denn das ist er. Ja? Das hat mir sehr geholfen, das nochmal klarzustellen. Er ist nicht Arzt. Arzt ist gut, aber Heiler ist besser. Okay? Ja. Wir wissen, dass manchmal in Form von Evangelisation Gott gewaltige Wunder tut. Die Apostelgeschichte erzählt das ja schon. Da wird jemand geheilt, dann bekehren sich 1000 Leute. Das ist etwas, was damals passierte, was heute genauso passiert. Wenn Reinhard Bonke oder heute Daniel Kolender auf die Bühnen geht oder früher Thiel Osborn oder andere, kamen oft zuerst die Heilungswunder. Und dann wurden die Leute aufmerksam, weil die sagen, boah, das ist ja nicht nur Religion, das ist ja nicht nur irgendwie eine Form von spirituellem Leben, sondern da ist ja Kraft dahinter. Da passieren ja wirklich Dinge. Da passiert ja was, was eigentlich nicht möglich ist. Da kommt das Übernatürliche sozusagen in das Natürliche. Und das ist auch cool. Wir wissen, dass manchmal Heilung geschieht einfach aufgrund von Gebet oder Fürbitte. Du betest vielleicht, jemand anderes betet für dich. Und dann passiert es irgendwann. Manchmal ganz schnell, manchmal schleichend. In einem Prozess. Und es gibt natürlich Begleiterscheinungen von Erweckung. Wenn ihr hier im Sommer wart oder wenn nicht, holt euch die Predigten im Internet. Wir haben gesprochen über Wunder im letzten Jahrhundert und auch wie diese Wunder im heutigen Jahrhundert wieder auftauchen. Iris hat heute ein bisschen was davon erzählt. Wunder, die Erweckungen begleitet haben, die Azusa Street Revival zum Beispiel oder den Dienst von Hermann Zeiss in den 50er, 60er Jahren, auch in Deutschland und in Holland. Diese Wunder waren spektakulär, so spektakulär, dass die Tageszeitungen voll waren damit. Auch hier geschehen Heilungen. Es sind alles Heilungsarten, die biblisch sind und die von Gott gewollt sind. Aber heute geht es mir um eine andere Heilungsart. All diese Dinge werden wir hier eher am Rande praktizieren heute. Nicht enttäuscht sein. Weil es gibt eine Art von biblischer Heilung, auf die ich als Heilungssuchender mehr Einfluss habe als auf all die anderen zusammen. Weil was nutzt mir der Heilungsevangelist, wenn er nicht in meiner Nähe ist, wenn ich ihn brauche? Oder wenn er eine Heilungsgabe hat, die meiner Krankheit gerade nicht dient? Ich erlebe es oft, wenn ich für Gelenke bete, dass die Leute geheilt werden. Oft innerhalb von Minuten. Aber in anderen Krankheiten passiert das nicht so häufig. So, es gibt auch hier Heilungsgaben, die unterschiedlich sein können. Aber wenn es eine Gabe gäbe, eine Heilungsform in der Bibel, die ich jederzeit persönlich anwenden kann, dann glaube ich, ist das sehr hilfreich. Und diese Art von Heilung ist die Heilung aus Glauben. Ich rede nicht von Glauben in Form von positivem Denken oder irgendeine esoterische Form davon, sondern ich rede von biblischem Glauben. Das heißt, ich glaube und entscheide mich zu glauben, dass das, was das Wort Gottes, die Bibel sagt, wahr ist. Und beginne das so zu behandeln, als ob es tatsächlich wahr wäre. Es zu lesen, es zu meditieren, es zu verdauen, zu verstoffwechseln in mir und es dann zu sprechen. Möglicherweise sogar nur zu mir selbst. Vielleicht in meinem Spiegelbild morgens. Und du bist geheilt in Jesu Namen. Oder beim Spazierengehen. Wie oft habe ich das gemacht, wenn Krankheit mich besucht hat? Wie oft habe ich Heilung aus Glauben erlebt in meinem eigenen Körper? Ich bin so dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich möchte heute mich aufhalten in Matthäus Kapitel 9. Und möchte dem was vorausschicken, weil Jesus hatte, bevor dieses Kapitel beginnt, einen anstrengenden Tag hinter sich. Vielleicht hattest du eine anstrengende Woche hinter dir gerade und denkst, wow, dass ich jetzt hier sitze, ist schon ein Wunder. Ja. Jesus ging es manchmal ganz ähnlich wie uns, wenn vieles auf einmal kommt. Der Höhepunkt in dem Tag vorher war die Predigt auf dem Berg. Bergpredigt, bekannt. Viele gute Dinge, die auch heute in unserem Grundgesetz drinstehen, in vielen Verfassungen der Welt. Er sprach dann auf diesem Berg über Themen wie Jüngerschaft, über Gerechtigkeit, über Versöhnlichkeit, Vergebung, über Ehe und Ehebruch, über die Liebe zu Feinden sogar. Er sprach viel über Großzügigkeit, über Geben. Er sprach über Gebet und Fasten. Und er warnte davor, andere zu verurteilen. Er mahnte dazu, sein Leben wie ein gutes Haus auf einem stabilen Fundament aufzubauen und nicht auf Sand. All das war in dieser Predigt, ihr kennt diese Dinge zum Teil, selbst wenn ich lese sie nach Matthäus 8. Und im Anschluss nach dieser Predigt, nach Heilungspredigten passiert das ja auch immer, heilte er. Er heilte einen Aussätzigen. Er heilte den Knecht eines römischen Offiziers. Dann heilte er sogar die Schwiegermutter von Petrus, der ihm ja auch nachfolgte. Ja, der erste Papst war verheiratet. Er heilte dann all die Leute, und es waren viele, die dann in das Haus von Petrus kamen, nachdem sie gehört haben, dass die Schwiegermutter von Petrus, die ja das Fieber hatte, also das Fieber war nicht einfach nur ein bisschen Krankheit, sondern das war was, was oft zum Tode führte. Und Jesus heilte sie innerhalb von ganz kurzer Zeit, sprach sich rum in dem kleinen Ort, die Leute strömten dann in dieses kleine Haus und vorne alles stand voll, alle Kranken der ganzen Umgebung wurden beigeschleppt, so wie in dem Beispiel vorhin, ja, die Adresse. Stell dir vor, die Leute bekommen mal deine Adresse von Gott gesagt und bringen dir dann die Kranken vor die Tür und sagen, hey, ich habe gehört, bei dir wird was passieren, wenn du betest. Okay, cool. Und die ersten Hubschrauber hier landen so, vielleicht am Dach vom Cineplex oder so, waren die Prominenten eingeflogen, wenn wir sie hören, hier in Limburg werden Leute geheilt. Weiß der Gott, der krebskranke Superstar kommt und sagt, wow, hier geht noch was. Ich meine, was weiß ich, was noch kommt. Ich weiß nur, dass wir hier hunderte von Heilungen hatten, vielleicht schon vierstellig, wir haben sie nicht gezählt. Aber die letzten 30 Jahre waren heilungsintensiv im Christuszentrum und nicht nur bei uns, preis sei Gott, überall auf der Welt passiert es. Überall, wo Menschen anfangen zu glauben. Und das ist ja nicht immer einfacher. Unser Intellekt und unser Glaube kommen da ja nicht immer mit klar. Ich meine, eine Wolke der Herrlichkeit. Stell dir vor, auf einmal steht hier so eine Wolkensäule. Oder du siehst die Engel hier. Es gibt Leute hier, die haben schon Engel gesehen mit ihren Augen. Große Kampfengel stehen da, um uns zu beschützen, um den Feind draußen zu halten. Ich meine, das macht schon was mit dir, wenn du sowas einmal gesehen hast. Aber das nur so am Rande. Weil nach dieser Heilungswelle hielt Jesus wieder eine Predigt. Er macht das, was jeder Prediger tut, wenn genug Leute sich versammeln. Er fängt an, über Gott zu sprechen. Und er sprach diesmal ein bisschen provokant, er sprach über die Schwierigkeiten, die es auch mit sich bringt, wenn man ihm nachfolgt. Gut, das war dann vielleicht nicht ganz so beliebt, diese Predigt. Man liest dann nicht weiter von weiteren Menschenmengen. Die Leute gingen wohl irgendwann auch nach Hause, also hier musste keine Speisung erfolgen. So dass Jesus mit dem Boot fuhr, um an ein anderes Ufer zu fahren, nach Gesarena oder Gerasena, wird unterschiedlich besetzt, das Wort. Eine Küstenstadt am See Genezareth. Und während dieser Fahrt gab es schon Schwierigkeiten, ihr habt das vielleicht schon gelesen, es gab einen Sturm. Und wir waren kürzlich am See Genezareth, wenn es da stürmt, Leute, nicht witzig. Nicht witzig, der See ist wie ein Meer, also wenn du da mitten drauf bist, siehst du das Land schon nicht mehr drumherum. Und wenn es da stürmt, sagt man, das sind die schlimmsten Stürme und Orkane, die man sich vorstellen kann. Lebensgefährlich, vor allem für kleine Boote, wie das wohl eins gewesen ist. Und Jesus schlief und wird geweckt und stillt den Sturm, auch die Geschichte ist bekannt und prominent. Er kam also dort an, am Zielort, und das Erste, was ihm begegnete, waren zwei Besessene. Ein Evangelium spricht nur von einer Person, wahrscheinlich dem Wortführer, aber es waren wohl zwei, die in den Gräbern hausten, sich selbst schlugen und super gefährlich waren für die Umgebung, also so richtig eine Landplage. Ja, so nackte Männer, die da rumspringen und die Leute anmachen, also das ist völlig irre. Und er kommt und die Dämonen unterordnen sich ihm sofort, sagen, oh Gott, da kriege ich wissen, wer du bist, Jesus. Und er befiehlt dann, wir fahren aus und dann geht es in die Schweine, das war eine Schweinezucht, also wohl keine jüdische Gemeinschaft, sondern irgendeine heidnische, vielleicht eine römische Kolonie. Und die Schweine, die ertränken sich dann alle. Also es war so richtig Katastrophe für den Besitzer. Das war alles an einem Tag oder etwa an einem Tag. Vielleicht waren es auch zwei, aber wahrscheinlich war es nur einer. Und das nächste, was wir dann lesen, ist im Kapitel 9, Vers 1. Und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Jesus fuhr nach Hause. Nach dieser actionreichen Zeit, weil die aus Gesarena, die haben ihn ja weggejagt, die sagen, hey, das ist zu gefährlich für uns hier, du machst unser Business kaputt und weißt, was sonst noch passiert, wenn du die anderen Tiere noch siehst, die wir hier züchten, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er ging dann wieder und diese ehemaligen Besessenen wurden zu Evangelisten in der ganzen Gegend. Die haben die ganze 10-Städte-Gebiet, was es dort gab, evangelisiert und haben nur von Jesus gesprochen. Was da alles noch vorbereitet wurde für spätere Gemeindegründung, das können wir nur ahnen. Jesus kam aber nach Hause. Seine Stadt war Nazareth. Wenn ich nach Hause komme, egal wo ich in der Welt gerade war, sobald ich hier nach Limburg reinfahre, ich komme in meine Stadt. Ihr wisst, euer Pastor ist nicht nur Limburger, er ist nicht nur Säcker, euer Pastor ist Edelsäcker. Das wissen nur die Insider. Ein Säcker ist jemand, der in Limburg geboren ist, und ein Edelsäcker ist jemand, der in Limburg geboren ist, und beide Eltern sind auch in Limburg geboren. Das ist ein sehr seltenes Geschlecht. Meistens ziehen zu. Also wenn ich hier nach Limburg reinkomme, auch wenn ich jetzt in Heistenbach wohne, Limburg ist nach wie vor, das ist meine Stadt. Das Gefühl habe ich immer, wenn ich hier reinkomme, Gott hat mir diese Stadt anvertraut, aufs Herz gelegt. Hier habe ich was zu tun für ihn. Hier geht's rund. Ich habe mal vom Dom mit ein paar anderen Priestern und Pastoren zusammen einen großen Gottesdienst gemacht. Und ich habe dann zu meinen Brüdern gesagt, ihr wisst schon, ich bin der einzige Limburger Pastor auf der Bühne hier. Ihr könnt schönere Talare anhaben als ich, aber ich bin Limburger. Das ist meine Stadt. Ihr kommt und ihr geht auch wieder. Ich bleibe. Amen. Das ist gut, wenn du weißt, wo du hingehörst, wo dein Platz ist, was deine Stadt, was dein Dorf ist, was deine Straße ist, deine Firma, dein Gebiet, wo du Autorität von Gott bekommen hast, wo du hingestellt wurdest. Wusstet ihr, dass Nazareth in der Zeit von Jesus etwa 200 bis 500 Einwohner hatte? Also wir leben in einem kleinen Dorf mit ungefähr 1100 Einwohnern. Das hier war vielleicht ein Drittel davon. Und das war eben noch vor dem Internet. Das war noch bevor man auswärts arbeitete. Die Leute, die kannten einander. Ich bin sicher, in Nazareth gab es niemanden, der Jesus und seine Eltern und seine Geschwister nicht kannte. Das war der Zimmermann. Ich meine, der Zimmermann war der, der die Boote baute, die die Fischer brauchten. Das war der, der die Mühlen baute. Die ganzen Häuser waren Holzbauten mit Lehm verkleidet. Die ganzen Werkzeuge, die Schränke, die Möbel, die man damals besaß, das war aus Holz. Das war standesgemäß. Der Zimmermann war einer der wichtigsten Berufe im ganzen Ort. Wenn du irgendwas kaputt hattest, Kleiderschrank oder was auch immer, dann gingst du zum Zimmermann. Du kannst dir das noch reparieren, geht das noch? Oder kannst du mir ein neues bauen? So lief das damals. Wir können also davon ausgehen, Jesus, der ja 30 Jahre in dieser Stadt gelebt hat, bevor er seinen Dienst begonnen hat und der mitgearbeitet hat im elterlichen Betrieb, war überall bekannt. Und ich glaube, dass all die Personen, von denen wir gleich hören, Jesus sehr gut kannten. Wir haben heute Morgen Bibel gelesen, mein Sohn fragte mich, wie war das denn, als Jesus dann die einfach berief, sei meine Jünger, folge mir nach. War das so, dass sie dann so einem fremden Mann einfach direkt nachfolgten und alles liegen gelassen haben? Sag ich, nee. Die wussten schon, wer Jesus war. Die haben auch schon beobachtet, was er so für übernatürliche Dinge getan hat, bevor er sie berief. Der war bekannt wie ein bunter Hund, wird man heute sagen. Das war kein Fremder. Dem nachzufolgen, man wusste schon, wie man zu ihm stand. Entweder mochte ihn oder mochte ihn nicht. Und die ihm nachfolgten, die hatten vorher schon in ihrem Herzen vorbereitete Entscheidungen getroffen. Da bin ich überzeugt von. Das war nicht so abrupt, wie man es lesen könnte, wenn man das außer Acht lässt, was hier eigentlich los war, was für eine Gemeinschaft, für eine Größenordnung es hier gab. Ich glaube, Jesus ging es ähnlich, als er in seine Stadt zurückkam. Wisst ihr, seine Stadt, das war seine Heimat, das war für ihn Geborgenheit, das waren Freunde. Hier begegnete er Menschen, die mit ihm das Leben teilten. Leute, die mit ihm in die Schule gesessen haben, die neben ihm in der Synagoge saßen, mit denen er gespielt hat, kindliche Abenteuer erlebt hat, die ihm Dinge verkauften, denen er Dinge gebaut hatte oder repariert. Hier traf er seine Mutter, seinen Stiefvater Josef, hier traf er seine Brüder und seine Schwestern. Das war seine Heimat. Ich meine, ich sehe gerade Josefino, unser kleiner Josefino. Du kommst, wie groß ist der Ort, von dem du ursprünglich in Italien abstammst?
Da, wo das, ja, schon ein bisschen größer, 8000 Einwohner.
8000? Okay, das ist schon größer. Aber ich glaube, selbst dort kennt man sich noch eher als hier, oder? So die italienische Mentalität, wie auch die spanische, gerade in den kleinen Ortschaften, da ist noch viel mehr miteinander. Wahrscheinlich geht das jetzt auch alles Stück für Stück auseinander. Klar, die Zeit hält vor keinem inne, aber auch wir am Land haben noch mehr, als es eine Stadt hat. Oder gar eine größere Stadt. Da geht das ja wirklich unter. Da wohnst du in der Mietskaserne und weißt schon kaum mehr, wer über oder unter dir wohnt, weil man hat nichts mehr miteinander zu tun. Diese Art Gemeinschaft stirbt langsam aus. Das begrüßen einige, aber für andere ist es vielleicht auch schade. Und ja, Gemeinschaft hat einen Wert in sich. Bedenkt, dass die Menschen, von denen ihr gleich hören werdet, wahrscheinlich alle aus seiner Stadt waren. Sie also keine Fremden oder Unbekannten für Jesus waren. Ich wiederhole das nochmal. Ich frage mich, wenn Jesus dich sieht, würde er sagen, du bist schon seine Stadt? Du gehörst dazu? Ich meine nicht regional, sondern spirituell, geistlich. Bist du sein Einflussgebiet? Gehörst du ihm in der Form, dass du ihm nachfolgst, dass du Gemeinschaft mit ihm pflegst, dass du ihn mehr liebst als irgendjemand oder irgendwas sonst auf der Welt? Wenn nicht, möchte ich dich dazu ermutigen. Wir werden nachher auch ein Angebot machen, dass wir diese Entscheidung zusammen treffen können. Jesus heilte, wo er Glauben fand. Ich fange an mit einer Person, ich lese hier zu Matthäus 9, Vers 2 und 7. Oder 6 bis 7. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Ich find's gut, wer solche Freunde hat. In den Evangelien Matthäus und ich glaube, Lukas ist es. Da wird das ein bisschen ausführlicher berichtet. Nämlich, die brachten den nicht nur auf einer Bahre beigeschleppt, diesen Freund, sondern die deckten ein Dach ab, weil alles so voll war von Menschen, die Heilung suchten, die Jesus zu hören, dass es keinen anderen Weg gab, um diesen Schwerkranken zu ihm zu bringen. So, die ließen ihn dann so in der Bahre runter, direkt vor Jesus. Ihr könnt euch das vorstellen. Ich meine, stell dir vor, hier macht jetzt einer das Dach auf und ups, und da kommt eine Bahre runter und ja, wir kamen nicht mehr im Eingang rein, es war alles voll, niemand hat uns durchgelassen, aber wir wollen Heilung für unseren Freund, der ist uns nämlich lieb und wichtig. Glaubt ihr, dass das ein Ausdruck von Glauben ist?
Ja.
Hey, die Leute, die nach vier Tage das tote Kind da durch den Dschungel geschliffen haben, um ihn dann zu dem Heilungsevangelisten zu bringen, glaubt ihr, dass die Glauben mitgebracht hatten? Wow, ich meine, Heilung aus Glauben, deswegen sage ich, das ist etwas, wo ich einen viel größeren Einfluss drauf habe als auf alle anderen biblischen Heilungsarten, die wir auch alle lieben und schätzen. Heilung aus Glauben geht um dich. Du bist für deinen Glauben verantwortlich. Du kannst ihn aufbauen. Es gibt ganz klare und einfache und gezielte Wege, wie du Glauben für Heilung aufbaust. Und meine Empfehlung ist, bau diesen Glauben auf, solange du gesund bist. Wart nicht, bis was passiert. Manchmal hat man nicht mehr die Zeit, den Glauben noch aufzubauen, den man bräuchte. Und dann braucht man die anderen Gaben, die Gott noch gibt. Das ist auch in Ordnung. Manchmal reicht's aus. Manchmal geht jemand aber auch vor seiner Zeit, bevor er gehen hätte müssen. Deswegen meine Bitte, hört gut zu und lernt, wie wir Glauben aufbauen. Jesus sagt hier, oder Matthäus sagt hier, und als Jesus ihren Glauben sah, das war für ihn der entscheidende Moment, hier etwas zu tun bei diesem gelähmten Mann. Er sah den Glauben nicht nur von dem Mann selbst, der ja auch die Tortur mitgemacht hatte. Michael Kanke lässt sich so gerne in der Gegend rumtragen und dann noch durch ein Dach runter. Das ist ja alles gefährlich. Aber auch von den Freunden. Er sah den Glauben und er reagierte darauf. Gut, wer solche Freunde hat, Leute. Wenn du jemanden kennst, der krank ist, der richtig krank ist, dann solltest du wissen, wohin du mit ihm gehst. Zum Beispiel in den Heilungsgottesdienst. Ja, dein Glaube macht hier nicht den ganzen Unterschied, aber es macht einen Unterschied. Weil dein Werk des Glaubens ist, ihn irgendwo hinzubringen, ihn einzuladen, mitzubringen. Möglicherweise ist das der wichtigste Punkt, damit alles andere dann möglich werden kann. Ich glaube, dass Glaube immer eine Ausdrucksform finden muss. Etwas, auf das Jesus nämlich schaut, er sieht. Ist es nur bla 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 oder tust du etwas? Ich erinnere mich an eine Frau, die war schwer krebskrank und die war bei Kenneth Hagin, ein Pastor aus Amerika. Und der sagte ihr Folgendes. Sagt, du gehst jetzt jeden Tag eine Stunde um dein Wohnzimmertisch und sprichst das aus, was das Wort Gottes in Jesaja 53, Vers 5 sagt. Nämlich, dass du bereits geheilt bist in seinen Striemen. Pastor Hagin, das ist alles? Ja, das ist alles. Und sie machte das. Ein paar Wochen nur. Und danach war sie vollkommen heil von jedem Krebs. Was hat sie gemacht? Sie hat ihren eigenen Glauben aufgebaut. Das war, was Hagin ihr gesagt hat. Er hatte jetzt keine besondere Gabe für diese Sache. Er hatte kein besonderes Wort hierfür. Er hat ihn nicht so getan, als ob er genau wüsste, ah, ich kann dich jetzt heilen, sondern er sagte, was ich höre, was ich sehe vom Gott her, ist, dass du das tun sollst. Gib deinem Glauben dieses simple Werk, eine Stunde am Tag, um dein Wohnzimmer dich zu gehen. Das war, was die Frau tun sollte. Und das hat ihr Leben gerettet. Ich meine, manchmal wünschen wir uns ja andere Dinge. Oh ja, der Heilungsevangelist, er sieht mich nicht. Er hat mir nicht mehr selbst die Hände aufgelegt. Er hat dann nur irgendwas anderes, eine andere Form gewählt. Hey Leute, passt gut auf, damit raubt ihr euch alles. Es geht nicht, wie du willst. Ich mache nicht, was ich will hier vorne. Ich gebe mir sehr viel Mühe, hinzuhören, was er will. Und genau das werde ich hier tun und nichts anderes. Weil alles andere funktioniert sowieso nicht. Meine besten Ideen waren meine teuersten. Ja, Ideen, vielleicht kreative Gedanken. Aber wenn es nicht von Gott war, was war es wert? Es hat mich Geld gekostet oft, meine guten Ideen. Aber seine Ideen haben mir immer was gebracht, haben mich immer weitergebracht. Nachdem er dann diesen Gelähmten geheilt hatte und anschließend den Zöllner Matthäus in seine Jüngerschaft berufen und mit ihm gegessen hatte und dann beriet er noch die Jünger seines Cousins Johannes des Täufers, dann kam während dieses Counseling-Gesprächs der Leiter der örtlichen Synagoge, der hieß Jairus, der kam wahrscheinlich hier noch an den Tisch, wo die zusammen dran lagen, man lag ja da beim Essen am Tisch, und sagte, du, ich habe eine Not, ich brauche dich jetzt. Ich meine, das war jetzt nicht irgendjemand, das war der Pfarrer, wie wir hier sagen würden, der Pfarrer, der Pastor, der Priester, der Leiter der Synagoge. Ein wichtiger Mann, jemand, unter dessen Lehre man oft gesessen hatte, ja bestimmt auch Jesus. Und der rief, da sagt man nicht nein. Und Jesus hörte sowieso immer erstmal da oben hin und er empfing, ja, geh mit, okay. Er beendete das Gespräch und folgte Jairus. Nur es war schon so viel los, was ist so viel passiert in diesem kleinen Ort. Ich bitte dich, überleg mal. Die Leute waren alle zu Hause, die arbeiteten nicht auswärts. Die haben gehört, was los war. Da sind so viele Leute geheilt worden. Das ist passiert und das ist passiert. Und alles hier bei 200, 300, 400 Leuten. Und jetzt waren die Straßen voll. Die Hauptstraße, wo er vielleicht drüber musste bis zur Synagoge, war voll mit Leuten. Und er kämpfte sich da durch. Und dann geschah etwas, was war nicht geplant. Weil Jairus sagte, mein Mädchen liegt im Sterben. Meine Tochter. Ich mache gerade die letzten Abendzüge. Vielleicht ist sie schon tot. Ich brauche dich. Du bist der Einzige, der noch was tun kann, weil ich habe doch gesehen, was du hier so alles tust. Komm. Und dann blieb er noch stehen. Mitten in dieser Menschenmenge, wo Jairus ihn vielleicht gezogen hat. Ich weiß nicht, wie es aussah. Komm schnell, lass uns da durchgehen. Die wollen da alle was von dir, ist schon klar. Aber komm, ich brauche dich jetzt. Meine Tochter ist am Sterben. Und dann blieb Jesus stehen und sagt, ups, Moment, stopp. Und das heißt dann im Vers 19 bis 22, und Jesus stand auf, folgte ihm mit seinen Jüngern, und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Jesus aber wandte sich um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube, sag mal dein Glaube. Dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. 12 Jahre lang Schmierblutung. Wir Männer können uns das nicht vorstellen, ihr Frauen vielleicht. Die Hygiene war mangelhaft damals. Es gab vieles nicht, was heute normal ist. Deswegen starben auch viele Frauen weit vor ihrer Zeit. Eine Geburt war immer eine lebensgefährliche Sache, alleine durch die Hygiene. Und diese Frau hatte aus welchem Grund auch immer so lange dieses Problem. Und ihr müsst wissen, im Jüdischen heißt das unrein. Im Jüdischen heißt das kein Körperkontakt mit irgendjemandem. Im Jüdischen heißt das getrennt wohnen, weg von der Familie. Es war wie Aussatz. Die Frau war völlig isoliert, über 12 Jahre. Und es hieß auch, dass wenn so jemand berührte, vor allem wenn es noch ein Mann war, vor allem wenn es noch ein Rabbi war, war das üblicherweise das Todesurteil. Die wurde gesteinigt. So, diese Frau war so verzweifelt, es war ja alles egal. Die hatte eh alles verloren. Dann kann ich auch sterben, war vielleicht ihr Gedanke. Aber dieser Mann hat was. Und ich glaube, wenn ich den nur anfasse, passiert was. Ich finde das so interessant. Überleg mal, Jesus war ja nicht alleine da. Da war ja Jairus. Ich meine, wer war der, der sagt, steinigt sie? Das war der Priester. Das war der oberste religiöse Führer. Der gab den Befehl. Und dann kam sie trotzdem und rührte wenigstens den Saum an. Und Jesus blieb auch noch stehen und machte eine große Show draus. Ich weiß nicht, wie die Frau sich gefühlt hat in dem Moment. Und auch Jairus, wie er sich gefühlt hat. Weil er musste jetzt eigentlich, wisst ihr, da waren Interessenkonflikte. Das war eine richtig heiße soziale Situation. Aber ich sag dir was. Biblischer Glaube setzt Jesus in Bewegung. Zieht ihn an. Und das tut's immer noch. Und Jesus zieht die an, die glauben. Diese beiden Dinge ziehen zusammen. Glauben und Jesus zieht immer aufeinander hin. Was hat er gesagt? Dein Glaube hat dich gerettet. Dann der Synagogenvorsteher. Wir gehen zurück zu Jairus. Was hat er gesagt schon am Anfang? Und als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Wie gesagt, Matthäus Evangelium fasst alles viel kürzer zusammen, als das Markus und Johannes tun. Die sagen nämlich, Moment, die war zu diesem Zeitpunkt noch nicht tot, aber kurze Zeit später. Wie auch immer. Da fällt jemand vor dir hin. Ich brauche deine Hilfe, bitte hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und das ist dann nicht irgendjemand, das ist dann der Priester, weißt du? Das ist dann in seinem ganzen Ornat, in seiner Kleidung. Wow, denk mal, das ist Ausdruck von Glauben. Wenn ich in Afrika bin, erlebe ich immer wieder, wie Pastoren zu mir kommen und die knien sich vor mich hin, ziehen meinen Schuh aus und wischen den sozusagen über ihren Kopf oder nehmen ein Taschentuch und wischen mir die Schuhe sauber. Und das ist immer Staub auf den Schuhen in Afrika. Am Anfang war mir das total unangenehm. Ich dachte, was soll das denn jetzt? Bitte, ich will nicht, dass ihr vor mir kniet oder sonst was macht. Bis ich verstanden habe, das ist Ausdruck ihrer Art und Weise, jemanden zu ehren, von dem sie was geistlich erwarten. Versteht ihr? Das ist nicht ganz so selbstlos, wie es aussieht. Es ist ein Ausdruck von Glauben. Okay, Ausdruck von Glauben musst du vorsichtig sein, wenn du den wegwischst. Das ist nicht so gut. Hat Petrus mal mit Jesus versucht, als er ihm die Füße waschen wollte. Er hat das dann schnell wieder gelassen. Jairus Tochter war also zum Zeitpunkt, als dieser Jesus aufsuchte, noch nicht gestorben. Sie lag jedoch im Sterben. Und Jairus hatte definitiv Glauben. Er erwartete, dass eine Berührung von Jesus seine Tochter heilen würde. Und als Jesus, Jairus und die Jünger von Jesus jedoch bei dem Mädchen eintrafen, da kam ihm bereits jemand entgegen und sagte, Jairus, brauchst den Meister nicht länger bemühen, sie ist gestorben. Und das war ein Schlüsselmoment. Und diesen Schlüsselmoment erlebt jeder, der glaubt. Jeder, der biblischen Glauben aufbaut, erlebt manchmal diesen Moment. Es ist die Schrecksekunde oder die Minute, die entscheidet, ob Heilung entsteht oder durchbricht oder ob sie fernbleibt. Weil was wäre die natürliche Reaktion von Jairus gewesen? Auch in der Kultur. Heulend zusammenzubrechen und zu klagen. Das machte man in der jüdischen Kultur. Man klagt. Man machte das sehr laut. Man kam die Klageweiber, die pfiffen dann, die haben verschiedene Stimmen gemacht. Das war eine ganz eigene Kultur. Mit anderen Worten, er hätte es akzeptiert. Okay, sie ist tot, wie das der Bote gemacht hat. Und Jesus nahm ihn zur Seite und sagte, in diesem Moment, Jairus, guck mich an, fürchte dich nicht, glaube nur. Das waren die entscheidenden Worte, die wir manchmal hören müssen von jemandem, wenn wir dabei sind, Furcht in unser Leben reinzulassen. Du, ich sagte, ich habe auch schon Diagnosen gehabt, wo du echt sofort versucht warst, große Furcht zu erleben. Und einige von euch haben das erlebt, oder erleben es gerade. Furcht tötet Glauben. Immer. Deswegen lass Furcht nicht zu. Angst ist erstmal eine Emotion, aber es ist auch eine geistliche Macht. Ich rede nicht von Vorsicht, das ist gesund. Aber Angst an sich ist machtlos. Das Wesen von Furcht ist die eines abhängigen Organismus, der immer einen Wirt braucht, um überhaupt existieren zu können. Angst braucht den menschlichen Wirt, um existieren zu können. Du bist der Einzige, der Angst die Lebensgrundlage nehmen kann durch Entscheidungen, nämlich für Glauben. Dankbarkeit, Frieden und Freude sind die größten Killer von Angst. Aber ich sage dir, Angst ohne Jesus zu bekämpfen, ist nahezu aussichtslos. Weil du könntest es nur mit ein paar seelischen Tricks machen, die halten aber alle nicht lang. Die ganzen Positivdenker und was es alles gibt, die Motivationsseminare, gibt es coole Gedanken. Weißt du, einige kommen tatsächlich aus der Bibel, aber die Werte ohne den Wertgeber oder die Gaben ohne den Gabengeber sind sehr, sehr begrenzt in ihrer Wirksamkeit. Weil alles, was mit Christus zu tun hat, mit Christsein zu tun hat, eigentlich ursprünglich auf Beziehung basiert. Versteht ihr? Nicht auf Regeln. Es basiert auf Beziehung. Wenn ich Jesus kenne, werde ich seine Regeln lieben, weil ich weiß, sie sind alle aus Liebe für mich gegeben. Wenn da steht, ich soll nicht vor der Ehe miteinander Sex haben, dann weiß ich, das ist nicht, weil Gott mir das schöne Erlebnis vorenthalten will, sondern er bewahrt mich gerade jetzt. Er schafft eine Grundlage, auf die ich später eine lebenslange Ehe genießen kann. Nur um eins rauszupicken, genauso all die anderen Regeln in Anführungszeichen, die wir kennen, die gut sind. Ehre Vater und Mutter, Liebe deinen Nächsten. Aber da fehlt mir jetzt die Zeit, hier auf die Details einzugehen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Jairus gehorchte und verbot sich Worte des Zweifelns und der Angst. Wisst ihr, manchmal wäre es besser, du würdest einfach deinen Mund halten. Glaub mir, du kommst in Situationen in deinem Leben, wo das das Wichtigste ist, was du tun kannst. Erstmal einfach den Mund zu halten. Du hältst Ärger zurück, du hältst Verzweiflung zurück, du hältst Wut, du hältst Angst zurück und dann solltest du direkt mit ihm kommunizieren. Und wenn es in Gedanken ist, Gott, was mache ich jetzt? Dann solltest du dich an all das erinnern, was du hoffentlich bis dahin aufgebaut hast. Ich habe das mit meinen Kindern so oft erlebt. Unfälle, üble Sachen, die passiert sind. Und jedes Mal, meine Mama sitzt hier gerade, ich erinnere mich, mit dir habe ich sowas Ähnliches mal erlebt. Weißt du noch, wo dein Handgelenk? So, ihr Handgelenk war gebrochen. Und das Erste, was ich sagte, ist, es ist nicht gebrochen, in Jesu Namen. Dann fuhren wir zum Arzt und er sagte, es ist gebrochen. Und wir fuhren da weg und ich sage, es ist nicht gebrochen, in Jesu Namen. Dann fuhren wir ins Krankenhaus. Und was war das Ergebnis? Es war nicht gebrochen. So, ich habe das so oft erlebt, dass diese ersten Worte den Unterschied machen für alles, was dann passiert. Ich denke, dass meine Kinder heute nicht mehr am Leben wären, vielleicht eins davon noch, wenn wir diese ersten Worte nicht zur rechten Zeit gesprochen hätten. Der Teufel ist ein Dieb. Er raubt, was immer er kriegt. Und wenn er merkt, dass Christen hinter der Fassade nichts an Glauben haben, oh, er nimmt dich auseinander, du kannst gar nicht so schnell gucken. Deswegen pass auf, dass du kein Fassadenchrist bist. Sei echt in deiner Beziehung mit Gott. Spiel nicht damit rum. Du hast Autorität über den Teufel, wenn du in Christus bleibst. Du brauchst keine Angst vor ihm zu haben. Er ist ein Wurm im Vergleich zu dem, was Gott in dir ist. Er ist ein Wurm, er ist ein Nichts. Er kann dir gar nichts tun. Es sei denn, du spielst, wie Kinder das früher gemacht haben, ist ja so dieses Hinken auf beiden Seiten. Versuchst es der Gott recht zu machen, versuchst es der Welt recht zu machen. Und glaub mir, wenn die Einschläge kommen, wirst du genau wissen, wie stark dein Glaube wirklich ist. Und jeder andere auch. Das Ergebnis war wundervoll, weil da steht, als aber die Menge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff ihre Hand und das Mädchen stand auf. Und die Nachricht hiervon verbreitete sich in jene ganzen Gegend. Das nächste, was geschah, wir sind immer noch am selben Tag. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach, die schrien und sprachen, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Als er nun ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus ermahnte sie ernstlich und sprach, seht zu, dass es niemand erfährt. Sie aber gingen hinaus und machten ihn in ihrer ganzen Gegend bekannt. Was tut Jesus auch hier? Er handelt nach dem Glauben der Hilfesuchenden. Er tut nicht einfach mal so ein Wunder, er heilt nicht einfach, weil er eben ein Heiler ist, sondern er reagiert auf den Glauben, den er findet und sozusagen die Glaubenden ziehen von ihm, was sie brauchen an Heilung. Selbst Blinde fangen wieder an zu sehen und er hat die eine Weile hinter sich herdackeln lassen, habt ihr beobachtet. Der hat die erstmal mit in sein Haus genommen. Der hat nicht an dem Weg direkt gesagt, okay, seid geheilt. Der hat die mitgenommen, die mussten blind hinter ihm herdackeln, das ist ja auch so eine Sache. Er wollte ein Zeichen von Glauben sehen. Also dackeln sie, ich weiß nicht wie lang, ein paar hundert Meter, ein paar Kilometer hinter ihm her, bis sie im Haus waren. Und dann sagt er nochmal, okay Leute, jetzt sagt nochmal, glaubt ihr wirklich, dass ich das tun kann? Ja, ja, gut, dann empfangt, was ihr glaubt. Und sie waren gesund. Und danach trieb er einen Dämon aus von einem Stummen und er konnte wieder reden. So war ein cooler Tag, denn dann begann erst der tatsächliche Heilungsfeldzug von Jesus. Berichtete Matthäus bisher von einzelnen Persönlichkeiten, die von Jesus geheilt wurden, so scheint er jetzt gezwungen zu sein, sich umfassender auszudrücken. Denn wir lesen, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind weniger Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Da rief er seine 12 Jünger zu sich, gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. So, wir sehen Jesus, er lehrte, er evangelisierte und er heilte. Und gleichzeitig offenbarte er die zweite Stufe seines Planes. Er sagte nämlich nicht alleine, ich werde das tun, sondern alle, die glauben. Und das ging dann in ein paar Stufen. Er sandte seine 12, wie wir es gerade gelesen haben. Später lesen wir, er sandte 70. Und dann nachher in Markus 16 lesen wir, jeder, der glaubt, soll das tun. Ist da jemand, den das betrifft?
Ja.
Komm, 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 wo sind die Hände? Das ist ein Zeugnis, das ist eine Bereitschaft. Wo ist noch? Hände, hoch, hoch. Wen betrifft das? Du sollst das nicht mehr sagen, du zeigst das jemand anderem, das ist wichtig. Du zeigst das dem da und du zeigst das dem da. Okay, hast du gesehen, Teufel? Wir wissen, wer wir sind. Hast du gesehen, Herr? Wir sind dankbar, dass wir wissen, wer wir sind. Halleluja. Ja, 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 so geht's. Wichtig ist noch, Jesus heilte nicht jeden Kranken und nicht jeden Gebrechlichen hier. Hier steht, er heilt jede Krankheit und jedes Gebrechen. Nicht jeden Kranken und jede Gebrechliche oder Gebrechlichen. Das heißt, es ist kein Absolutheitsheilungsversprechen, er wird jetzt jeden heilen. Nein, es steht nur, dass er alles an Krankheit, was man so kannte, geheilt hat, aber nur die Menschen, die Glauben hatten. Okay?
Und wodurch baut sich Glauben auf? Zum einen dadurch, dass ich erlebe, wie andere geheilt werden oder davon höre, wie andere geheilt werden. Deswegen lieben wir das hier einfach zu sehen, wie Leute davon berichten, wie sie geheilt wurden. Wie viele haben schon hier gestanden hier vorne und haben erzählt, das und das ist passiert. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, baut das meinen Glauben auf. Sag ich, boah Gott, was du für ihn gemacht hast, das machst du für mich ja auch. Und das ist wahr. Gott hat keine Stiefkinder. Er sagt nicht, ja, den habe ich aber lieber. Nein. Er will dich genauso berühren wie jeden anderen und er gebraucht dich. Deswegen sage ich, wenn du geheilt worden bist von Gott, hör nicht auf, das zu erzählen. Erzähl es überall und verlass dich drauf. Je mehr du es tust, desto mehr passiert in deinem Leben auch geistlich. Ich kenne immer wieder Leute, die erzählen es niemandem, weil sie sich schämen. Was sollen die Leute denn denken, dass ich wirklich an Gott glaube, der heilt? Dann hast du es noch nicht verstanden. Dann bist du noch weit weg von dem, was Gott für dein Leben hat. Sei unverschämt als Christ. Wenn irgendjemand unverschämt sein kann in diesem Land, dann ist das nicht die AfD, dann ist das keine Partei, dann sind es wir Christen. Wir dürfen unverschämt sein, weil unser Gott unverschämt ist. Er hat uns unverschämt angenommen, obwohl es keiner von uns verdient hat. Er hat uns unverschämt gesegnet. Er heilt unverschämt, direkt und übernatürlich. Hey, warum soll ich mich für ihn schämen? Sollen doch alle lachen, ist mir doch wurscht. Ich glaube, wie oft ich ausgelacht worden bin von Menschen. Ich habe bei der AOK gearbeitet, 7 Jahre lang. Und ich habe jedem, mit dem ich zusammengearbeitet habe, erzählt, an wen ich glaube. Ja, da gab es auch Lächeln. Die waren nicht ganz so unfreundlich, ich war ja nachher Führungskraft, aber es gab schon, hintenrum habe ich die Reaktion natürlich gemerkt. Aber es gab auch immer wieder Leute, die dann nach einer Weile kamen und merkten, der hat was, das ist echt, das ist nicht irgendwie Sekte oder irgendwie so Seltsames. Da ist was sehr Reales. Und der eine oder andere hat sogar um Gebet gebeten und der eine oder andere hat Heilung mitgenommen. Das passiert immer, früher oder später. Je länger du in einem Unternehmen bist, es sei denn, du bist so ein seltsamer Typ, das ist so ein seltsamer Vogel. Gibt es auch Christen, die sehr seltsame Persönlichkeiten sind. Das hat aber dann nichts mit ihrem Glauben zu tun, dass sie abgelehnt werden, sondern mehr so mit ihrer Seltsamkeit. Okay? Also seltsam sollst du nicht sein, aber unverschämt. Okay? Okay, mein letzter Punkt. Glauben zu entwickeln ist deine Aufgabe. Iris, würdest du mir was vorlesen aus diesem Buch, was ich mal geschrieben habe? Mal eine andere Stimme hören, ist doch mal entspannt. Guck mal, hier diese, bis hier in euch.
Also die 2 Seiten?
Ja.
Gesunder Glauben. Laut der Neurologin und Bestsellerautorin Dr. Caroline Leaf gibt es weltweit inzwischen weit über 1000 anerkannte Studien, die nachweisen, dass der lebendige Glaube an Gott eine für die Gesundheit und das Altwerden mit Wohlbefinden fördernde Wirkung hat. Ein gläubiger Milliardär. Der Milliardär Sir John M. Templeton, der bis zu seinem Todestag im Jahr 2008 für seine Frische und Gesundheit bekannt war, sagte dem Nachrichtenmagazin Stern Folgendes: Von meiner Stiftung finanzierte Studien haben beispielsweise herausgefunden, dass Menschen, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen, länger leben. Ich habe mich intensiv mit der Psyche von Kapitalanlegern befasst. Meine Erkenntnis: Wenn ihr Vermögen wächst, freut sie das, aber nach 1-2 Jahren sind sie vielfach auch nicht glücklicher, als sie es vorher waren. Wohlstand verschafft keinen dauerhaften Glückszustand. Das erreicht man nicht mit materiellem, sondern nur mit spirituellem Wachstum. Gottesdienstbesucher leben länger. Gottesdienstbesucher haben eine höhere Lebenserwartung, so eine Studie, über die amerikanische Zeitschrift Demography berichtet. Personen, die am Sonntag zum Gottesdienst gingen, erreichen danach durchschnittlich ein Lebensalter von 82 Jahren. Wer nicht in die Kirche geht, kann nur mit 75 Jahren rechnen. Darf ich was einfügen? Lieber Livestreamer, kommt doch lieber selber vorbei das nächste Mal.
Lebenslänger.
Das hilft bestimmt auch ein Stück weit, aber wie auch immer. Die Untersuchung lief 9 Jahre und hat 22.000 Männer und Frauen von 3 Universitäten in den USA erfasst. Die Dreiteilung des Menschen. Unsere Gesellschaft ist dazu übergegangen, den Menschen in dieser Dreiteilung zu behandeln. Der Arzt und der Heilpraktiker bekommt den Körper, der Psychologe die Seele und die Pastoren den Geist zur Behandlung. Diese Vorgehensweise übersieht leider die Vernetztheit des Ganzen. Neue Untersuchungen ergaben, dass 70-80% aller Erkrankungen psychosomatischen Ursprungs sind. Ist also die Seele krank, wird es auch Auswirkungen auf den Körper in Form von Unwohlsein oder Krankheit haben. Ist der Körper krank, können sich auch seelische Leiden wie zum Beispiel Depressionen einstellen. Tatsächlich werden häufig nur Symptome, nicht aber die Ursachen behandelt. Wir sterben viel zu früh. Wissenschaftler sind sich einig, dass wir alle zwischen 110 und 120 Jahre alt werden könnten, während unsere tatsächliche durchschnittliche Lebenserwartung derzeit bei 70 bis 80 Jahren liegt.
Vielen Dank. In meinem Buch Brillant Leben zeige ich auch noch ein bisschen mehr von Dr. Leaf über Gedanken, was alles möglich ist. Und eine Sache, die mir hier ganz besonders wichtig ist, ist die Studie von Dr. Grossert-Maticek. Ist ja auch hier mit Diagrammen abgebildet. Weil das ist eine deutsche Studie mit über 30.000 Teilnehmern. Wie gesagt, Deutsch, Heidelberger Universitätsprofessor. Und er kam auf zwei Ergebnisse, die ich total ermutigend finde. Das eine ist, in der Negativsituation wie einer Krebserkrankung, die schon diagnostiziert wurde, kommen Menschen mit einem lebendigen Glauben, es geht hier um eine lebendig gelebte Gottesbeziehung, auf 14,8 Jahre im Durchschnitt, die sie leben, nach der Diagnose. Alle anderen erreichen 7,9 Jahre im Durchschnitt. Wir reden also hier von 7 Jahren längerem Leben, alleine aus einer einzigen Tatsache, nämlich die Leute haben eine lebendige Beziehung zu Gott. Die andere Zahl geht um die durchschnittliche Lebenserwartung, ähnlich wie Templeton das in seiner Studie schrieb, kam Grossert-Maticek auf das Ergebnis, dass bei einer lebendigen Gottesbeziehung die Leute durchschnittlich 85 Jahre alt wurden. Und ansonsten, er hat da 4 Unterkategorien gebildet, vom Religiösen bis zum Atheisten, kamen die Leute auf 63 bis 73 Jahre. Wir reden also von 12 Jahre Unterschied in der Lebenserwartung durchschnittlich. Und wir reden von Menschen, nicht von Menschen, die in Gemeinden wie dem Christuszentrum sind. Wir sind eine besondere Gemeinde, in Anführungszeichen, weil wir tatsächlich Gott beim Wort nehmen, wenn es um Heilung geht. Das ist nicht in allen Kirchen der Fall. Okay? Hier geht es einfach nur um alle Christen in dieser Statistik. Es gibt leider keine Statistik von Gemeinden wie unserer, aber ich bin überzeugt, wir hätten hier noch andere Zahlen. Ganz andere Zahlen. Aber wenn es nur die wären, wisst ihr, das würde mich schon interessieren, dadurch alleine den christlichen Glauben kennenzulernen, wenn nur diese Zahlen relevant wären. Weil wer lebt nicht gern 12 Jahre länger? Oder selbst nach dem Worst Case, wer lebt da nicht gerne 15 statt 8 Jahre? Das ist schon prägnant. Ich möchte ja auch sagen, und wir gehen hier so zu Grundsätzen über den Glauben, das sind wir gerade in diesem letzten Teil, Jesus ist schuld an allem Guten in deinem Leben. Hier sehe ich manchmal eine kleine Gefahr, die nicht zu unterschätzen ist. Christen sind ja oft sehr intelligente Leute, die beschäftigen sich mit vielerlei Dingen und zum Beispiel mit gewissen Heilmittelchen oder homöopathischen Mitteln oder alternativer Medizin allgemein oder Medizin oder Ärzten. Und du sagst dann, oh ja, ich hatte die in die Krankheit und dank diesem Mittel, wow, ich bin gesund und mir geht's jetzt gut. Jedes Mal, wenn du das tust, schlägst du Jesus ins Gesicht. Weil du machst einen Unterschied zwischen dem Tee, der dich geheilt hat, und dem Heiler selbst. Ich habe gelernt, egal auf welche Weise du deine Heilung empfängst, gib immer ihm die Schuld dafür. Das ist die beste Art, darauf zu reagieren. Ansonsten fangen wir an und vertrauen auf irgendwelche Hilfsmittelchen. Und das mag Gott ja alles mal gebrauchen. Aber ich habe dann erlebt, dass es oft Gott danach nicht mehr gebraucht hat. Es hat einmal gewirkt und dann irgendwie nie wieder. Warum? Weil Gott nicht die Ehre bekommen hat für das Ganze. Und Gott teilt seine Ehre nicht mit irgendeinem Wundermittelchen oder irgendeinem Arzt oder irgendwas sonst. Klar, ehren wir auch Ärzte, das ist ganz klar. Aber die Grundehre ist immer Gott, weil Gott hat die Ärzte gemacht. Er ist schuld an allem Guten in deinem Leben. Das ist mein Wahlspruch seit vielen Jahren. Egal, was dir passiert an Gutem, er ist schuld. Und egal, was dir passiert an Schlechtem, er hat nichts damit zu tun. Ich weiß, das ist sehr unorthodox, aber das lese ich in meiner Bibel so. Er versucht niemanden. Er lässt kein Leid zu in deinem Leben.
Dinge kommen manchmal einfach, weil wir in dieser Welt leben. Weißt du, eine Welt, die unter der Herrschaft vom Teufel ist, da passieren Dinge, die nie passieren sollten. Aber Gott hat es nicht geschickt, hat das nicht zugelassen, sondern wir haben vielleicht einfach keinen Glauben aufgebaut in dem Bereich. Und manche Dinge passieren einfach, weil wir in dieser Welt leben, ohne dass wir das genau erklären können. Wir müssen auch nicht alles erklären können. Wenn ein Christ stirbt, musst du dem auch nicht sagen, du hast zu wenig geglaubt. Blödsinn. Ich sag dir was, du stirbst auch. Keiner verlässt diesen Planeten hier lebendig. Die einen früher, die anderen später. Wichtig ist, dass wir, wenn wir sterben, wissen, wo wir hingehen. Das ist das Entscheidende, ob ich mit 30 sterbe oder mit 100. Ich werde mit 100 sterben. Das habe ich festgemacht mit Gott. Ja, das ist mein Glaube, ich glaube das. Ich glaube, Gott gehört zu haben, wie er mir gesagt hat, er lässt mich 100 Jahre leben. Finde ich gut. Also ich meine, richtig leben, nicht irgendwie Siechtum und Leid. Nein, leben. Und seitdem gucke ich mir immer wieder 100-Jährige an oder Leute, die um die 100 sind, schneide mir die Zeitungsausschnitte raus, wenn ich was lese, schaue mir die Sendung an, denke, wow, das sind Bilder, guck, so kann es gehen. Ohne Rollator, guck mal, der geht noch selbst, der ist, wohnt noch zu Hause, schau mal, was geht. Und es gibt diese Leute, wo es geht. Weißt du, die Sekretärin von meinem Großvater, die habe ich kennengelernt vor ein paar Jahren, wisst ihr noch? Die, irgendwie kam der Kontakt zustande von meinem Großvater, der schon lange tot ist. Und die Frau war, ich glaube, damals 93. Wir besuchten sie und sie lebt zu Hause in ihrem Haus, hat abends jemand, der helfen kommt. Da dachte ich, wow, das ist doch ein Bild. Meistens sieht man doch nur das Gegenstück. Ja, die Leute sind alt, kreuchen vor sich hin und sind mehr tot als lebendig. Das ist nicht, was Gott für dich hat. Hier müssen wir auch aufpassen, wofür wir Glauben aufbauen. Bauen wir Glauben auf Sichtum auf? Dann wundere dich nicht, wenn es kommt. Oder bauen wir Glauben auf was ganz anderes aus und sagen, Moment mal, ich bin ein Kind Gottes. Gott geht mit mir anders um. Er will ganz andere Sachen für mich. Und ich will mich an seinen Willen hängen und nicht an irgendwelche Bilder, die mir meine Zeit mitgibt. Drittens, Unterpunkt. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn und seine Heilung bleiben sehen. Im Hebräer 12, Vers 14 steht, dass ohne Heiligung niemand den Herrn sieht. Das ist ein ganz kurzer Punkt, der eine Predigt wert wäre. Heiligung heißt Absonderung. Wenn du dich als Christ nicht von gewissen Dingen absonderst, ich rede von Sünde, von Dingen, die dir schaden, dann wundere dich nicht, wenn deine Heilung nicht kommt. Es ist nicht, dass Gott dir nicht geben will, aber du kannst sie gar nicht empfangen. Wenn du ständig in irgendwelchen Soaps im Fernsehen rumhängst, was weiß ich, Hartz-IV-Fernsehen guckst, oder gibt es so viel Müll, so viel wirkliche Müll. Ich habe es ja wenig gesehen, hier und da stolpert man mal drüber. Und wenn das meine Gedanken, weißt du, ja, all das, was da an Ehebruch und an Sexuellen und ja, der Quotenschwule, ist ja alles da heute. Wenn das ist normal, das wird dann nach, am Anfang ekelst du dich und dann nach 3, 4, dann ist es ja, ist halt so. Und dann nachher sind die sogar sympathisch, weißt du, denkst du, was macht die mit meinem Kopf? Ja, wo soll dann der biblische Glaube hin, wenn du auf einmal die Dinge gut findest, die Gott Sünde nennt und verabscheuenswürdig? Problem. Wir füttern unseren Verstand. Mit was füttern wir ihn? Ich sag dir nur, du kannst machen, was du willst. Du kannst das Zeug dir reinziehen, ständig. Aber bitte wundere dich da nicht. Und wenn du Mitglied dieser Gemeinde bist, muss ich dich viel früher beerdigen, als ich das eigentlich gerne würde. Und das ist unfair. Ja, lass uns mal so denken. Ich habe einige Leute weit vor ihrer Zeit beerdigt und ich kann dir genau sagen, warum. Die halten fest an gewissen Dingen und machen weiter, hören nicht auf zu rauchen, trinken weiterhin Alkohol. Ja, und dann irgendwann machen die ersten Organe schlapp. Und dann, ja, warum heilt mich Gott nicht? Warum machst du dich kaputt, ist die richtige Frage. Warum machst du dich kaputt? Wo war ich ja eigentlich jetzt gerade? Ja, danke. So, immer Radio an, immer Fernsehen, immer in der Scheinwirklichkeit des Internets mit Facebook, Instagram und WhatsApp zu leben. Ungefiltert all die schmutzigen Texte und Lieder und züchtigen Bilder und Filme und Serien aufzunehmen und dann sich zu wundern, dass keine geistliche Schärfe mehr da ist. Ey Leute, wo lebst du eigentlich? Wenn so manch einer sehen würde, was ihn solch ein Lebensstil alles kostet, würde er sich noch heute von so einigem trennen und anderes viel gezielter und gefilterter einsetzen. Weil spätestens, wenn eine ernste Krankheit diagnostiziert wird, wird vielen klar, dass sie letztlich mit ihrem eigenen Leben spielen. Und für manch einen ist es dann bereits zu spät, um den Glauben aufzubauen, der nötig wäre, um Heilung von Gott zu empfangen. Und jetzt mal ganz ehrlich, das waren harte Worte. Und die sage ich nicht lieblos. Ich würde sie nicht sagen, wenn ich euch nicht lieben würde. Weil es wäre einfacher, sie nicht zu sagen. Aber es wäre gelogen, sie nicht zu sagen. Weil es Teil der Wahrheit ist. Wenn du das bist, und ich war das auch. Ich war auch viele Jahre, habe ich so manche Dinge mir noch erlaubt. Und dachte, es kommt irgendwie, geht irgendwie durch. dann mach nicht den Fehler, dich zu schämen. Das machen einige Christen an dieser Stelle. Weil Scham bringt dich in die Isolierung. Du sagst es niemandem, behältst es für dich. Du versuchst, deinen eigenen Kampf zu kämpfen, vielleicht noch, aber du verlierst ihn. Tu genau das Gegenteil davon. Statt Scham respektiere und akzeptiere und bekenne Schuld. Wenn ich Schuld bekenne, sagt Gott, vergibt er mir. Wenn ich Scham pflege, kommt er nicht mehr an mich ran. Ja, in unserer Gesellschaft ist Scham viel üblicher als Schuld. Wenn man irgendwas falsch gemacht hat, versucht man es zu vertuschen, dass es bloß keiner rausbekommt. Das geht von der einfachen Arbeitnehmer bis hin zum Spitzenpolitiker. Wenn es dann rauskommt, ist alles groß. Boah, VW hat auch mitgemacht und Mercedes und Opel und was auch immer. Ja, jetzt schämen sich sie alle. Hätten sie direkt gesagt, hier, ich habe auch so Müll gemacht. Es tut mir leid. Ich zahle, was nötig ist, vergeb mir und ich werde es jetzt richtig machen. Du, da hätten Leute ganz anders mit umgehen können, oder? Wenn mir mein Autobauer mir sowas gesagt hätte, hätte mir einen Brief geschrieben, du, wir haben mitgemacht, tatsächlich, wir haben uns schuldig gemacht. Es tut mir leid, wir bekennen uns dazu und der Schaden entstanden ist, den zahlen wir. Gib uns noch eine Chance. Das nächste Auto würde ich wieder da bestellen. Einfach weil ich merke, da geht jemand mit seiner Schuld richtig um. Anstatt, dass er seine Schuld in Scham versteckt und so tut, als wäre ja alles in Ordnung, nur die anderen, ne? Hilft niemandem. Es gibt ein unschlagbares Trio. Das heißt, bekennen, Vergebung empfangen und neue Saat aussäen. Bekennen, wenn du was falsch gemacht hast. Das ist in Ordnung. Wir alle haben Fehler gemacht. Wir tun es immer noch. Wie oft gehe ich immer wieder zu meinem Gott und sage, Gott, ich habe da gerade den Gedanken gehabt, das war so falsch, tut mir leid. Oder ich habe das gesagt, das war so mies. Oder ich habe meine Kinder angeschrien, vergib mir Gott, ich will nicht so ein Vater sein. Und weißt du, was er macht? Jedes Mal, er vergibt mir. Und wenn ich dann zu meiner Frau oder zu meinen Kindern gehe und dasselbe tue und sage, vergib mir, ich habe da überreagiert oder ich habe falsch reagiert, das tut mir leid, ich habe dich verletzt, habe dich nicht gesehen, was auch immer. Und dann kommt Vergebung und Vergebung reinigt. Und auf einmal ist alles wieder sauber und klar und du kannst nach vorne gehen. Scham sammelt sich. Weißt du wo? Auf deinen Schultern. Je mehr Scham du hast, desto mehr gehst du buchstäblich so immer alles verstecken, damit bloß keiner sieht, wer du wirklich bist, was du alles... Scham ist ein Killer. Tu die richtigen Dinge und tu sie beständig. Weißt du, was ich dir auch nicht verschweigen will, ist, dass Glauben anstrengend ist. Biblischen Glauben zu entwickeln und ihn aufrechtzuerhalten, kostet dich etwas, und zwar jedes Mal. Du musst Christus nämlich zu deiner Nummer eins machen im Leben. Glauben hat immer Werke. Wir haben gesehen, die Freunde, die den Gelähmten geschleppt haben, die das Dach aufgedeckt hatten, die Frau mit dem Blutfluss, die alles riskierte wegen dieser einen Bewegung. Jairus stellt all sein Ansehen, seine Würde aufs Spiel, als er vor dem Wanderprediger Jesus seinen Kniefall machte. Die Blinden liefen Jesus vermutlich kilometerlang nach, ehe er sie in sein Haus mitnahm und heilte. Wie drückst du deinen Glauben aus? Was solltest du tun? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist sehr individuell und unterschiedlich. Aber Gott kann es dir sagen. Und er wird es dir sagen, wenn du ihn aufrichtig fragst. Nun, ich fasse zusammen. Jesus kam in seine Stadt. Und ich frage mich, ist er auch bei dir angekommen? Gehörst du dazu? Bist du seine Stadt? Bist du seine Familie? Zweitens, Jesus heilte, wo er Glauben fand. Und ich frage dich, findet er Glauben bei dir? Ich glaube, das ist ein glaubensstärkender Gottesdienst. Vieles hier eignet sich dazu, den eigenen Glauben zu pushen. Und drittens, Glauben zu entwickeln, ist deine Aufgabe. Du baust ihn auf, gerade jetzt, aber eben nicht nur jetzt. Es darf nicht dabei bleiben, dass ich das sonntags tue oder einmal im Jahr oder so, sondern ich muss das regelmäßig tun. Deswegen sagt Paulus, verpass nicht deine Gottesdienste. Es sind ja einige Gäste hier, wo immer deine Kirche ist. Bitte geh regelmäßig hin. Geh hin, hör das Wort Gottes. Wenn du eine Kleingruppe dort findest, geh hin. Lass dich füllen mit guten Gedanken. Wir haben so viele Stunden jede Woche, die uns andere mit ihren Gedanken füllen. Einige sind ja hilfreich, andere sind einfach nur Müll. Und ehe wir es gemerkt haben, sind sie schon angekommen. Wisst ihr? Radio und Co. Lass dich mit guten Dingen füllen. Finde einen Ausgleich, damit dein Glaube wachsen kann und nicht untergeht unter all dem anderen Zeug, was wir so aufnehmen müssen. Wir leben einfach in dieser Welt. Einige Dinge können wir uns nicht von isolieren. Und ich möchte noch eine Bibelstelle lesen, Lukas 5, Vers 32. Hier heißt es, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und ratet mal, wer das gesagt hat. Genau, Jesus. Wenn du noch nie dein Leben Jesus Christus übergeben hast, und ihn um Vergebung deiner Lebensschuld gebeten hast, dann möchte ich dich jetzt einladen. Lass uns doch erstmal zusammenstehen, dann kommt man leichter aus der Reihe.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, Kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.